Ich habe die Predigt überschrieben, weil mir fällt nie was Vernünftiges ein, habe ich geschrieben, es lohnt sich. Und dann haben wir dann schon über diesen Titel diskutiert vorher und dann kommt man natürlich in die Herausforderung, ob man das wirklich erfüllen kann. Später hat mir dann einer gesagt, was willst du den Alten hier was erzählen, das lohnt sich doch nicht. Also ich glaube, es lohnt sich. Nicht, dass ich jetzt heute hier was erzähle oder was predige. Ich hoffe immer, dass es irgendwie an Gott dran ist. Also ich meine, ich bin ja auch noch ein Mensch und ringe damit auch in der Vorbereitung, wirklich was von Gott zu hören. Also das mit den Alten, das muss ich dann doch erklären. Ich merke da es hat nichts mit eurem Alter zu tun. Es hat eher was mit dem zu tun, wo wir alle irgendwie herausgefordert sind. Ich bin jetzt seit 89, also von dem, was Elke gerade erzählt, das war 89. Wir sind doch alle herausgefordert, in dem Sinne, nicht zu denken, heute an diesem Sonntag, das habe ich schon alles gehört. In dem Sinne sind wir dann alt. Weil wir eben alle schon gehört haben, alle schon verstanden haben. Und wir kennen das alle schon. Wenn ich jetzt eine Bibelstelle zitiere, dann sagt der eine oder andere, das habe ich auch schon gelesen. Das kann ich ungefähr schon auswendig. Hoffe ich, dass das so ist. Gibt es hier in dieser Gemeinde Menschen, die die gesamte Bibel schon mal gelesen haben? Zwei. Drei, vier. Keiner traut sich. Ist das was Schlimmes? Also jetzt muss ich diesen Test machen. Wer von euch hat schon mal die ganze Bibel gelesen? Super, ermutigend. Wer von euch hat heute eine Bibel dabei? Oh, super. Warum versteckt ihr die immer? Hast du das Gefühl, hier nimmt gar keiner mehr die Bibel in die Hand? Also in die Gemeinde, meine ich. In den Gottesdienst. Super. Sei ermutigt, wirklich in dieses Wort hineinzugucken und es immer wieder neu zu kauen. Und wenn du schon 20, 30, hier sind sicher Leute dabei, die haben 40 Jahre schon einen Weg mit Jesus hinter sich. Ist das so? Hat jemand hier 40 Jahre schon mit Jesus? Super. 50 Jahre? 50 Jahre mit Jesus? 40 Jahre haben wir ein paar. Super. Gibt's auch welche, die sind gerade in diesem Jahr haben angefangen, mit Jesus zu gehen? Gibt's die auch? Super. Was soll ich sagen? Was sagt man in der Vineyard? Halleluja. Nein, das sagt man, glaube ich, gar nicht so. Irgendwas muss ich sagen. Also irgendwie möchte ich euch heute Morgen auch ein bisschen aufwecken. Ne? Ich möchte nicht, dass ihr diese Zeit hier verbringt und denkt, auch wieder überstanden. Sondern ich möchte, dass ihr dabei seid. Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich mit euch kommunizieren? Ich möchte eigentlich immer mit den Leuten, mit denen ich spreche, inklusive Predigt, mit denen möchte ich kommunizieren. Und ich kommuniziere auch mit euch, indem ich euch anschaue und eure Gesichter beobachte. Die Zweifler, die Hoffnungsvollen, die Fröhlichen, die Ermutigten, die Widerstände, was erzählt ihr da? Also, wenn du spürst, da ist etwas von Gott dabei, was ich jetzt sagen werde, dann darfst du ruhig sagen, ja, Halleluja, super, preach it, oder sag irgendwas anderes, dass ich es höre, damit ich mich auf dem richtigen Wege befinde. Seid ermutigt. Ihr müsst doch nicht still sein. Ich erinnere mich an meinen Beginn im Glauben. Ich bin in die Gemeinde gegangen. Eigentlich war es mehr davor. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, bin ich in die Gemeinde gegangen und ich wusste, da gab es eine Regel. Man ging nach vorne, man betete und setzte sich. Und nicht mehr zurückschauen. Es war für mich etwas anstrengend. Aber hier, mindestens heute, darfst du ganz normal sein. Ist das abgemacht? Können wir das abmachen? Ganz normal sein. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem ernst nehmt als jemand, der das Wort Gottes predigt. Okay. Weil ich nehme das sehr wohl ernst. Aber ich möchte keine Religion verbreiten. Davon gibt es im Augenblick sehr viel. Es gibt sehr viel Religion in dieser Welt. Auch wenn immer da steht, die Kirche geht den Bach runter, Austritte, Austritte, Austritte. Keiner glaubt mehr an Gott, denkt man. Die Suche nach Gott ist in uns drin. Da können wir uns so mächtig anstellen und widerstreben. Diese Suche ist in uns. Und wir werden suchen. Nicht immer nach dem lebendigen Gott. Aber es kann auch andere Götter geben, wie jeder von uns weiß. Ein Haus, der Reichtum, die Sicherheit. Es gibt viele Götter in dieser Welt. Oder eben diese vielen falschen Götter. Letztes Jahr habe ich wieder mal so einen Blick über die Religionen gemacht. Ja, gibt zwar diese großen, die auch teilweise jetzt gerade so richtig mächtig werden, so. Islam, Hinduismus, Buddhismus und viele Religionen. Nicht eine hat das, was wir haben. Und das ist keine billige Reklame. Das ist nicht etwas, wo ich sage, ja, wir sind besser. Ich bin nicht besser. Ich bin nicht besser wie Ahmed oder wie Islam oder wie Mohammed, wie sie alle heißen. Ich bin nicht besser. Aber ich habe einen, der ist die Wahrheit, das Leben und der Weg. Der Weg, die Wahrheit und das Leben in dieser Reihenfolge. Und der ist es. Und wir haben das Kreuz heute benannt. Wir haben heute gesagt, nur das Kreuz würde reichen. Ist es so? Ist das in unserem Leben so? Glauben wir das wirklich? Fällt ja nicht immer so leicht. Wir wollen ja immer noch so was anderes auch. Wir wollen ja uns immer noch etwas herrichten lassen, Erfolg haben, etwas besser im Leben haben, etwas gesünder sein oder, ich weiß nicht, etwas weniger Probleme und vergessen dann das Kreuz manchmal. Ich habe lange Zeit in der Seelsorge gearbeitet, am Anfang. Viel habe ich am Anfang im Bereich Seelsorge. Und da habe ich oft gedacht, wenn wir uns beseelsorgen und das Kreuz vergessen und Jesus vergessen, wofür dann die Seelsorge? Es kann doch nur zusammenhängen in dem Sinne. Wir werden doch nicht heil für uns selber. Wir sollen doch nicht selber leben, uns selber leben, sondern einzig und das Kreuz. Jesus will uns frei machen, ja, durch Seelsorge und so weiter. Und er will uns aber befreien für irgendwas, nicht für uns nur. Also habe ich nochmal einer von diesen Lieblingsversen. 1. Petrus 1, 18, 19 und 21. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit ich muss jetzt warten, genau, das ist es nämlich. Die Bibelmitbringer hier in diesem Hause sind sehr enttäuscht, wenn ich jetzt sofort loslese und dann fertig bin und sie haben es dann gefunden. Deswegen mache ich jetzt eine Pause. So, habt ihr es gefunden? 1. Petrus 1, 18, 19 bis 21. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Ihr könnt jetzt sagen, ja, Amen, Halleluja, preach it. Könnt ihr alles sagen, aber sagt was. Ja, ja. Gut, dass ihr mich nicht jede Woche habt. So. Amen. Das klang überzeugend. Das ist der Kern und der Unterschied zu jeder Religion. Schau es, such es, erforsche es, prüf es und du wirst es sehen. Das ist der Unterschied. Der Kern, der Anstoß, wie die Bibel sagt. Daran werden die Nationen sich stoßen. Jesus, der sich selber gab, sein Blut für dich gab, nicht im Kreuz, im Grab liegen blieb, sondern wieder auferstand. Das ist der Unterschied. Haben die anderen Religionen etwas zu bieten? Klar, sonst würden ja nicht so viele Leute hinterherlaufen. Der Islam erstaunlicherweise hat sogar was in Deutschland zu bieten. Erstaunlich! Menschen, die in Freiheit leben, Menschen, die sich entfalten können, Menschen, die lieben können, Menschen, die kreativ sein können. Und jetzt kommt der Islam und sagt, folgt mir. Und es folgen Leute. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Oh, wenn ich jetzt irgendwie so in die richtigen Kanäle reinkomme, dann komme ich auf den Index. Dann werde ich unter Umständen sogar berühmt. Will ich aber gar nicht. Dann werde ich sogar, habt ihr das mitgekriegt? Am Anfang des Jahres in Bremen, da hat jemand sowas Ähnliches gesagt. Gegen den wurde ein Verfahren eingeläutet. Es ist nicht mehr so selbstverständlich in Deutschland, davon zu predigen, dass es einen Gott gibt, der sich selber gegeben hat für dich und für mich. Damit du leben kannst. Damit du zu der Fülle durchbrechen kannst, die er in deinem Leben vorhergesehen hat. Es ist nicht selbstverständlich. Aber Jesus ist der, der den Unterschied macht. Der heute zu dir sagt, wenn du dich heute schlecht fühlst, wenn du heute eigentlich auch hier vorne hättest hingehen müssen, weil da war dieses mit dem Vergebung. Ich glaube, da haben wir eigentlich merke ich das selber, ich war dann auch vorhin am Überlegen, gehe ich jetzt nicht, habe ich da irgendwas, was ich eigentlich mal bereuen sollte? Da gibt's doch so viel. Da gibt es doch so viel. Irgendwie machen wir da so eine Kategorie. Hey, Günther, ich bin so stolz auf dich, dass du so mutig warst, als Erster zu gehen. Ich fand das so klasse. Ich glaube, dass wir das mehr machen sollten. Zu sagen, hey, da habe ich wieder etwas verbockt. Jesus, reinige mein Herz, reinige meine Gedanken, mach mich neu. Lass mich wieder frei laufen. Wir sind Erben dieses Reichtums von Jesus Christus. Der hat uns reich gemacht, auch wenn du dich vielleicht heute Morgen nicht so reich fühlst. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich immer reich fühle. Ich kann nicht sagen, dass ich immer denke, ich habe es. Ich laufe jetzt im Sieg. Ja, wir sollen ja im Siegeszug umherziehen. Also manchmal ziehe ich auch im Jammerzug umher. Kennt ihr das auch? Selbstmitleid habe ich ein bisschen überwunden über die Jahre. Habe so ein bisschen gelernt, dass das nicht so die richtige Antwort für mein Leben ist. Aber bedauern tue ich mich manchmal trotzdem noch. Stellt euch vor, Galater 4, 1 bis 3. Galater 4, 1 bis 3. Stellt euch vor, also das ist jetzt hier meine Übersetzung, die ist jetzt richtig neudeutsch, habe ich mir jetzt letztens gekauft, fand ich neues Leben. Ich habe mir die eingekauft, weil die so schön in einem Etui drin ist. Aber sie gefällt mir auch so. Also stellt euch vor, ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht. Auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehört. Er muss seinen Vormündern gehorchen, bis er das Alter erreicht hat, das sein Vater festgesetzt hat. So war es auch bei uns. Bevor Christus kam, wir waren Diener dieser Welt. Und jetzt sind wir es nicht mehr. Wir brauchen es nicht mehr sein. Wir brauchen nicht mehr Diener dieser Welt sein. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du mit dem kleinen Funken deines Herzens glaubst, dass er dich errettet hat, dass er den Preis bezahlt hat, dass das stimmt, was das Wort Gottes sagt, dann bist du nicht mehr von dieser Welt. Aber immer noch in dieser Welt, weil du wirst noch gebraucht. Du wirst hier noch gebraucht. Wir haben eine Erbschaft, aber habt ihr das gehört? Wir haben ein Erbe, wenn wir denn in ihm sind. Wenn wir nur religiös sind, dann haben wir das Erbe überhaupt nicht ergriffen. Dann haben wir es gar nicht. Dann hat es noch jemand, der das verwaltet für uns. In der Hoffnung, dass wir es dann doch irgendwann mal in einer gewissen Reife oder in einem gewissen Schritt ergreifen können. Vorher haben wir das noch gar nicht. Aber ihr dürft es jetzt haben. Und manchmal, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht sehr lange theologisch hinterleuchtet, aber ich denke, mir kam das, die Vorstellung so vor, mir kam die Vorstellung, dass wir oft wie die unmündigen Kinder sind und das, nicht das Reichtum Gottes wirklich in der Fülle annehmen und durch unsere Zweifel eigentlich immer in diesen Unglaubenszustand wieder zurückkehren. Aber Gott möchte dir das ganze Reichtum, den ganzen Reichtum geben, die ganze Fülle. Alles, was er für dich verheißen hat. Ja. Also was wäre so echt so Vineyard-Ding hier so. Amen. Ist ja eine Bibel. Amen. Also irgendwas wäre mal so richtig so, ja, wie so eine Welle. Oder Laola? Ich habe mir die Bibel angeschaut und ich habe so ein paar Personen mir vor Augen geführt. Und sie ist ja die Bibel, ich liebe die Bibel, die gibt sich keiner Illusion hin, mit wem sie es dort zu tun hat. Mit Menschen, wie du und ich. Vielleicht sind ein paar besser gewesen als ich, sicherlich. Ja, hundertprozentig waren sie besser. Aber ich habe immer, wenn du mal ein bisschen sehr genau liest, es kommt immer darauf zurück, hätten sie Gott nicht gehabt, sie hätten es nicht geschafft. Hätten sie Gott nicht in ihrem Leben, wäre dieser Segen, der da kommt von ihm, auch in deinem Leben, wäre der aber auch bei denen nicht angekommen. Also, was hältst du von einer Person, die seine Frau einfach so verleugnet? Der Mann, der hat dann einfach gesagt, nee, die gehören nicht zu mir. Was hältst du von dem? Weißt du, wer das ist? Abraham, unser Glaubensvater. Was hältst du von dem Mann, der nackt und besoffen im Zelt liegt? Was hältst du von dem? Wer war das? Noah war das. Der Sohn vom Abraham macht übrigens das Gleiche wie er auch. Was hältst du von dem Namen, der schon sofort sagt, was er denn wirklich ist? Ein Betrüger, Jakob. Was hältst du davon? Was hältst du von dem, der sein prophetisches Wort verkauft? Habt ihr den registriert? Barak. Der taucht im Hebräer 11 taucht er wieder auf. Was hältst du von dem, der einen Mord begeht, weil er vorher einen Ehebruch begangen hat? David. Was hältst du von demjenigen, ich weiß nicht, warum er das nicht verstanden hat, dass das in die Irre führen könnte, sich nicht mit einer einzigen oder nicht zwei oder drei oder vier Frauen belügen konnte, sondern es waren dann am Ende, glaube ich, 700 oder sowas. Wer? Salomo. Daran ist er gescheitert. An dem Punkt. Er war so ein erfolgreicher König. Er war so gut auf dem Weg. Ich war so enttäuscht, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, das erste oder zweite Mal, also es ist wirklich aufmerksam. Ich habe gedacht, ja, ja, super, endlich einer, er schafft es, er schafft es. Und dann am Ende die vielen Frauen. Die Frauen waren eigentlich nicht das Problem, sondern die Götter, die sie mitgebracht hat. Ja, das ist vielleicht auch, vielleicht sogar noch ein prophetisches Wort für uns hier in diesem, an diesem schönen Tage. Es gibt nicht 700 Götter. Ich bin mir nicht mehr ganz im Klaren drüber, aber ich glaube, in Indien gibt es, glaube ich, 3 Millionen. 3 oder 30 Millionen spielt eigentlich auch keine große Rolle mehr. Es gibt nur einen. Wir wachsen. Also wenn ich nächste Woche predige nochmal, werde ich aber ja nicht, dann steht ihr auf den Stühlen. Was haltet ihr von dieser Glaubensfrau, die wirklich im entscheidenden Moment das Richtige getan hat? Im entscheidenden Moment hat sie ein ganzes Volk errettet. Sie hatte aber ein Vorleben. Sie war eine Prostituierte. Ach, wie ich diese Bibel liebe. Wie ich sie liebe. Wie ehrlich sie ist zu uns. Wie sie nichts verschönert, ganz klare Sache macht, ganz klar uns offenbart, wie sie uns da zeigt, um was es geht, nämlich um Jesus. Oder was hältst du von dem, der neben dir steht? Also da könnte wahrscheinlich jeder oder viele Leiter könnten sich da irgendwie wiederfinden, der sagt, ich mit dir, keine Frage. Und du erfährst es immer wieder und immer wieder ist er dabei. Aber in dem entscheidenden Moment ist er nicht dabei. Petrus. Und der Petrus hat sich nicht komplett verändert. Auch durch den Heiligen Geist ist er nicht wie so ganz verändert worden. Denn später hat er wieder verleugnet. Nein, nein, ich war nicht so mit den Heiden. War ich nicht. Der Heilige Geist hat da, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat. Aber er hat das verleugnet. Oder hat da irgendwie rumgemacht. Alle diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hat. Also das waren aber nicht der Petrus, also den schließe ich da jetzt nicht. Alle im Alten Testament. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich drauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Alle Gäste aus dem Ausland, herzlich willkommen hier. Ich habe gemerkt, die Zahl der Ausländer sinkt hier in dieser Gemeinde. Warum? Nein? Haben sich. Also, herzlich willkommen alle Belgier, Franzosen, Nigeria, Nigerianer, alle Peru, nee, Chile, Mexiko. Ihr seid herzlich willkommen hier in dieser Gemeinde. Amen. Ja. So. Also diese Menschen geben uns auch Hoffnung. Diese gescheiterten Menschen geben uns auch Hoffnung. Weil Gott hat es auch mit ihnen geschafft. So möchte er auch dich heute Morgen ermutigen, dass du dich wieder fokussierst auf das Kreuz. Dass du wieder erwartest, dass das Reich Gottes in deinem Leben durchbricht. Dass du wirklich nicht zurücktrittst, stehst, aufgibst, beendest. Ich predige das dir und es kommt frontal wieder zurück zu mir. Weil ich genau in ähnlichen Situationen stecke und gesteckt habe noch mehr. Resignation. Mir kam das teilweise in Gesprächen, aber teilweise kam so wie ein Stichwort. Ich will das nicht so als eine große Prophetie jetzt raushängen, aber kann es sein, dass unter uns Menschen sind, oder es ist ja sowieso normal im Leben, aber kann es sein, dass es mehrere sind, die gerade an dieser Stelle kämpfen mit Resignation? Resignation möglicherweise hier in der Gemeinde, Resignation in deinem persönlichen Leben, Resignation mit Gott. Er hat dir nicht das gegeben, was du gewünscht hast, was du dir erhofft hast, was du erbeten hast, vielleicht hast du sogar gefastet. Kann es sein, dass du von Menschen enttäuscht bist? Kann es sein, dass du von dir selber enttäuscht bist? Da müssen wir manchmal oft anfangen. Wir sind dann von anderen Menschen enttäuscht, gucken die an und sind so enttäuscht und meinen uns eigentlich selber. Kann es sein, dass das ein Punkt ist? Das heißt, ich habe das nachgeguckt, lateinisch bedeutet das, du hast ein Zeichen, ein Banner oder ein Feldzeichen eingerammt und dann mit der Zeit hast du das wieder rausgenommen und bist wieder zurückgegangen. Ich hoffe nicht in dein altes Leben. Aber du hast verheißenes Land schon wieder aufgegeben. Oder man könnte es auch, du hattest sozusagen, wie nicht im Vertrag, aber du hast schon das eingenommen und dann hast es wieder zurückgegeben. Ja, und wenn man sich selber anschaut, wenn man den Fehler macht, sich um sich selbst kreist, permanent sich anschaut und einfach nur alle blinden Flecken entdeckt und die versteckte und die offenbare Sünde, die ja wie auch bei uns noch da ist. Also hast du es dieses Jahr, wir sind ja jetzt erst so die Hälfte des Jahres, hast du in diesem Jahr es ohne Sünde geschafft? Mutige vor. Dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr. So, deswegen brauchen wir diese Momente, wo wir sagen können, ey, ich gehe wieder zum Kreuz. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Ich gehe wieder zurück. Ich schaue Jesus an. Und Jesus hat dir die Schuld genommen. Danke, Elke, dass du das gesagt, ausgesprochen. Mir kam das auch so. Die Schuld ist weg von dir. Sie ist ja eh schon bezahlt. Aber wir brauchen das. Dieses uns aufmachen und sagen, hier hast du den ganzen Mist, den ganzen Müll. Mann, habe ich wieder daneben gehauen. Manchmal, ich weiß gar nicht, also ich sage das selber mir. Ich müsste anfangen, viel mehr für Dinge um Vergebung zu bitten. Zu sagen, hey, Gott, vergib mir. Oder auch Menschen, vergib mir. Oder Resignation hat auch was mit Unglaube zu tun. Zweifel an Gottes Zuverlässigkeit. Wer hat das nicht? Also es geht ja nie so ein Gebet und morgen ist die Antwort. Manchmal geht das, manchmal direkt, aber manchmal nicht. Manchmal werden deine Erwartungen von Gott nicht erfüllt. Ist das so? Nein, dafür keinen Amen jetzt. manchmal werden deine Wünsche nicht erfüllt. Und du fängst an zu zweifeln. Ist es denn wirklich Gott? So eine Gemeinde kann helfen, dass wir so mitgerissen werden irgendwie, mitschwimmen irgendwie. Und doch sind wir eigentlich innerlich schon weg vielleicht. In dem Moment. Ich sage nicht, dass du ganz vom Glauben abgefallen bist, aber vielleicht bist du dann schon weg von diesen Verheißungen, von dieser Zuverlässigkeit Gottes, von dem Zuspruch Gottes, wo du dachtest, ja, das ist doch, wo Gott sagt, trachtet nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit, dann wird alles andere hinzukommen. Und dann kämpfen wir mit diesen Zweifeln. Das kann auch zu Resignation führen. Oder eben ganz banale Dinge. Ja, du hast irgendwie mal gedacht, du hättest die und die Berufung oder dieses und jenen Auftrag und hast es angefangen. Das ist nicht so rausgekommen, wie du dir das vorgestellt hast. Manchmal ist es gut, auch all diesen ganzen Müll vor Gott zu bringen und zu klagen. Wir dürfen sogar klagen. Hab dann direkt im Internet nachgeguckt, was ist Klagen gut? Und hat dann so eine weltliche Seite hat dann geschrieben, wir sollten nicht klagen. Und ich sage, wir sollten klagen manchmal. Auch vor Gott. Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Hast du nicht gewusst, dass man deinen Text in die Bibel reingeschrieben hat? Ne? Ist dir noch gar nicht aufgefallen. Irgendwie hat das jemand so über Internet, du hast dann deiner Freundin oder deinem Freund geschrieben, wie lange ist es noch, dass Gott mich vergisst? Und dann hat dann irgendjemand gedacht, oh, das ist ein guter Text, den packen wir jetzt auch mal in die Bibel rein. Nein, das war jetzt ein Witz. Bibel ist so nah an euch. Die ist nah bei dir dran. In deinem Leben, spricht in dein Leben rein und sagt dir, hey, wenn es da was zum Klagen gibt, auch dafür haben wir einen Platz. Hau die Sachen raus. War das gut jetzt? Das war so mehr für die Generation um 18. Also, nicht als Dauereinrichtung, wenn, wie gesagt, ich habe das vorhin schon erwähnt, wenn wir nur am Klagen sind, ach, alles ist Mist, ach, ja. Ach. Dann müssen wir uns irgendwann mal entscheiden und sagen, ja, das ist vieles Mist, aber jetzt mache ich einen Unterschied, jetzt mache ich eine Änderung, jetzt gehe ich mal wieder zu Gott und jetzt gehe ich mal und kläre mal Sachen und jetzt erwarte ich mal, dass Gott da mal was verändert. Weil wenn wir nur am Klagen sind, dann geht es irgendwann nur bergab. Aber es gibt Momente in deinem Leben, wo du ehrlicher sein solltest, ehrlich genug sein solltest und zu Gott gehen und sagen, Gott, und das verstehe ich nicht. Und damit kann ich nicht umgehen. Da weiß ich nicht. Hilf mir. Oder irgendwie. Ich weiß es auch nicht genau wie. Aber es wird dann schon gut kommen. Es lohnt sich. Hätte man nicht gewusst, dass diese Predigt heißt, es lohnt sich. Ne? Also, es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Keiner Religion oder zumindest der falschen Religion ausgeliefert zu sein. Ausgeliefert zu sein. Eieiei. Ich kann mir so gut vorstellen, wie es ist für einige, die aus Deutschland so ein Abenteuerurlaub über die Türkei, manchmal fliegen sie von Bosnien über Wien in die Türkei und dann kommen sie noch mit, weiß nicht, wie sie da rüberkommen, aber sie gehen dann nach Syrien und haben ihr ganzes Leben bereit zu geben, sind bereit, ihr ganzes Leben zu geben. Wie viele von denen werden schockiert sein, was sie dort erleben werden? Falsche Religion. Aber sind das nicht auch Menschen, die manchmal sogar, darf ich das sagen? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen sollte, aber manchmal habe ich das Gefühl, in einem gewissen Moment, dass sie überzeugender ihr Glauben leben, als manche Christen es tun. Das ist jetzt etwas schwer zu verdauen. Ne? Keinen Amen höre ich nicht, das ist okay. Das ist einem Sorte Mensch, die mindestens auch bereit sind, alles zu geben. Wie ich auch bereit war. Ich war bereit, für Jesus alles zu geben. Ich hoffe, dass ich es auch heute noch in gewissem Maße bin. Und dann desillusioniert. Vollkommen. Menschen kommen zurück. Ich glaube, wie verloren kann man sein? Man kommt dann aus Syrien zurück und der eine sagt dann, ich bin froh, in einer deutschen Zelle zu sitzen, auch für längere Zeit, als dort. Alle Träume müssen zerbrochen sein, ehrlich ist. Alle Träume müssen zerbrochen sein. Religion ist nicht, was uns rettet. Aber Jesus ist es, der uns rettet. Also Resignation. Heute ist der Punkt, wo du deine Resignation hinter dir lassen kannst. Wo du einen Schritt tun kannst, damit umzugehen. Ich sage nicht, dass ich dir jetzt die ganze Lösung deines Problems, deiner Situation geben kann. Das kann ja letztendlich nur Jesus. Aber ich möchte dich heute ermutigen, dass du diesen Punkt ernst nimmst und sagst, okay, Jesus, hilf mir. Ich möchte so gerne aus meiner Resignation heraus. Ich möchte so gerne wieder träumen können. Ich möchte so gerne wieder hoffen können. Ich möchte so gerne wieder glauben können. Ich meine dann nicht jetzt in erster Linie Glauben an Jesus. Ich glaube schon, dass du immer noch an Jesus glaubst. Aber ich möchte dich ermutigen, Glauben zu haben, da wo du Glauben aufgegeben hast. Vielleicht ist es eine Berufung, vielleicht ist es eine Ehe, vielleicht ist es ein Traum. Ich weiß es nicht. Du weißt es in deinem Herzen. Wir brauchen Leben, dieses Leben mit Jesus, wo die Bibel sagt, dass wir die Fülle in ihm haben. Dieses Leben, das brauchen wir. Danach sehnen wir uns. Menschen hier in dieser Gemeinde sehnen sich nach dieser sprudelnden Vielfalt. Das ist ja hier das Aachen. Aachen, die sprudelnde Vielfalt. Mann, was haben die denn schon zu bieten? Viel mehr ist die sprudelnde Vielfalt in Jesus. Er in dir. Er lebt. Wenn du gläubig bist, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, er lebt in dir durch den Heiligen Geist. Und da soll es sprudeln. Da soll es wieder neu anfangen, Träume zu haben, Visionen zu haben, Resignation hinter sich zu lassen. Wieder zu träumen, wieder Visionen. Die Bibel sagt, Sprüche 29, Vers 18. 1, 2, 3. Okay. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Man könnte auch sagen, wo keine Vision ist, geht ein Volk zugrunde. Wo es keine Ausrichtung gibt. Naja, es gibt viele Visionen. Aber wo der Mensch nicht mehr nach vorne schauen kann, dann kann er heute nur noch überleben. Ein Mensch sollte aus der Vergangenheit lernen und aus der Zukunft das Heute gestalten. Aus der Vergangenheit lernen, aus der Zukunft heraus das Heute gestalten. Wir haben einen Lehrer gehabt in der Schule, letztes Jahr bin ich in die Schule gegangen, der ist Leiter von so einem Altersheim. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Es macht so einen Unterschied, ob in einem Altersheim alte Menschen eine Vision oder ein Ziel haben oder nicht. Wenn sie kein Ziel mehr haben, dann lohnt es sich nicht mehr zu leben. Deswegen, jeder von euch, egal ob du denkst, naja, ich bin doch jetzt in Pension, Oder ich habe ja jetzt mich eingerichtet in mein Leben. Was soll ich mir denn jetzt noch für irgendwas eine Vision machen? Ich ermutige dich, wirklich zu fragen, Gott zu fragen, für dein Leben, was möchte er mit deinem Leben? Ja, und jetzt kommen wir zum Abschluss. Was bleibt noch zu sagen? Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Habt ihr alle aufgegeben? Winfried hat aufgegeben.
Du liest jetzt vor. Ja.
Vergib mir. Mit dir durfte ich das jetzt machen, oder? Okay. Also, Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten. Amen, genau. Die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Er steht treu zu seinen Zusagen. Nun kommt eine Herausforderung für uns alle. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Juhu! Wisst ihr, das ist jetzt die Vorstufe zum auf die Stühle gehen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Welch eine Herausforderung. 20 Jahre miteinander unterwegs. Und jetzt soll ich den auch noch anspornen zu Liebe und guten Taten. Ist es nicht so? Manchmal ist es so. Manchmal tun wir uns arg schwer. Also Birgit hat letzte Woche oder vorletzte Woche oder wann war es, über die Kultur der Ehre gesprochen. Und das ist ja irgendwie auch Thema hier. Ich kenne das sehr gut von den Amerikanern, weil die hatten viel auch mit den Amerikanern zu tun. Da scheint es so leicht zu gehen. So easy. Es fängt schon im Kindesalter an, da die Eltern sagen, oh, good job, great, wow, wonderful, awesome, wow. Hey, da such mal einen Deutschen, der so das hinkriegt. Dieser Klasse, dass du heute da bist. Wow, was haben wir für tolle Tage verlebt. Dieter, ich glaube echt an dich. Du bist, wow, gut drauf. So, und jetzt noch irgendwo so dazwischen. Ja, irgendwie so dazwischen. Zwischen nichts sagen, normal halten. Man ist doch normal, ne? Muss man doch machen. Ich war zum Beispiel vom Rainer. Wo ist denn der Rainer? Ralf. Nee, wie heißt du da hinten am... ganz da hinten am... Du! Rainer, sag ich doch. Und du ignorierst meine Ansprache. Ich war so ermutigt, den Rainer immer wieder hier so... Wir sind ja jetzt gerade hier in diesem Dingshaus da. Und den Rainer an bestimmten Tagen zu sehen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was machst du so? Und dann haben wir so erzählt. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich brauche das. Für mich ist es gut, dass ich hier sein kann, was tun kann. Rainer, das ist eine Ermutigung für mich. Dass du tust nicht nur dir was Gutes, du tust auch mir was Gutes. Oder die... Sie versteckt sich. Du bist gemeint. Sag mir den Namen. Mein Namensgedächtnis. Ja. Silvia, natürlich. Wenn ihr Silvia nicht hättet, dann hättet ihr nicht das. Dann hättet ihr nicht viele schöne Dinge da auf dem Tisch. Die Blumen, die da stehen. Die hättet ihr heute Morgen nicht. Und ihr hättet nur einen Blickfang, einen roten Hemd und eine Hose. aber keine Blumen. So erhattet ihr in diesem Gottesdienst die Chance, wenn es euch zu langweilig wurde, die Schönheiten Gottes anzuschauen. Und deswegen, und dafür ist Silvia hier zuständig. Silvia, du machst das mit einer Hingabe und Treue. Ich bin erstaunt. Ich bin beeindruckt.
Jesus geben, als Dankeschön, weil er so viel für mich tut.
Super. Das macht Gemeinde aus. Ich möchte diese Gemeinde nicht missen. Jetzt komme ich zu einer großen Herausforderung. Mir ist was aufgefallen über die Jahre. Das fällt einem besonders auf, wenn man hier hinkommt, 4 Wochen, 5 Wochen oder 6 Wochen hier ist und immer wechselndes Publikum erlebt. Immer wieder andere Leute. Und dann frage ich mich, wo sind die Alten? Wo sind die anderen? Und das steht hier. Also wir spornt euch gegenseitig. Das war jetzt hier keine Show. Ich will hier keine Show machen. Das war ein normaler Ausdruck von das nennt man Kultur der Ehre jetzt. Also das war jetzt sozusagen gewisserweise in einer leichten Art und Weise gelebte Kultur der Ehre. Menschen Ehre zu bringen. Nun seid ihr in einer größeren Herausforderung. Ihr macht das ohne Mikrofon und keiner wird euch applaudieren. Höchstens vielleicht eine Person, hoffentlich. Wenn ihr direkt hingeht und sagt, wow, das finde ich klasse. Das beeindruckt mich, das stärkt mich, das ermutigt mich. Ich finde das toll, was du machst. Da sitzen auch noch so 2 Treue. Ich sehe euch immer hier. Also wenn dieses Kirchendach mal eines Tages zusammenbricht, Ute und Winfried werden hier sitzen. Also wenn ihr Kultur der Ehre haben wollt, dann könnt ihr euch 20 Predigten darüber anhören. Und es wird nicht gelingen. Wenn ihr das nicht lebt, wenn ihr das nicht umsetzt, wenn ihr es nicht auf diese Art ganz leicht und unverkrampft macht. Also hier hinterher werde ich keinen Gebetsaufruf machen, sondern ich werde einen Aufruf machen, dass ihr euch gegenseitig lobt und ehrt. Das wird mein Aufruf heute sein. Und ein langes Ende. Ja? Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und die Herausforderungen in dieser Welt größer werden. Oh, ich habe da vorhin so ein schönes Bild gesehen. Der stand hier, der Winfried stand hier und die Ute stand hier, der Markus da in der Reihe und deine Frau heißt Lea. Und Lea war hier und dann die Lynn in der Mitte. Was war das für ein tolles Bild? Diese Lea wusste gar nicht, ja, was machen die jetzt hier? Hat die Mutter angeguckt und die Lynn. Und dann hat sie bei der Ute, beim Winfried vorbeigeschaut und so, hat sich hier in dieser Mitte bewegt. In dieser sicheren Mitte. Und das ist Gemeinde, das sollte Gemeinde sein. Eine sichere Mitte. Ein Ort, wo wir uns stärken und ermutigen. Ein Ort, wo wir uns Ehre erweisen. Vor allen Dingen Jesus, ich weiß, den werden wir nicht vergessen. Der ist in der Mitte und der ist auf dem Thron. Ohne dem geht das eh nicht. Weil wenn er nicht in mein Leben gekommen wäre, Elke, wir hätten uns nicht kennengelernt. Dieter, wir hätten uns auch, weiß nicht. Also gibt viele Menschen, glaube die hätten wir gar nicht, denen wären wir dann aus dem Weg gegangen. Ja. Und dann reden wir von Liebe. Und wissen gar nicht, was diese Liebe Jesu erfordert. Diese Liebe Jesu ist so viel mehr. dass wir sie nicht leben könnten ohne ihn. Das ertragt einander. Ich höre immer dieses, ertragt einander. Wie schlecht sind wir in diesem ertragt einander. Also ich möchte euch ermutigen, streckt euch aus nach der Liebe Gottes. Dieser Liebe, die diese Hindernisse überwinden kann. Diese Gemeinde ist eine tolle Gemeinde. Nicht wegen Leiter, nicht wegen dir, wie heißt das jetzt? Also nicht wegen uns, sondern Jesus hat es uns geschenkt, hat es uns gegeben, diese Gemeinschaft. Es lohnt sich, dafür unterwegs zu sein. Es lohnt sich, anfangen zu lieben und zu ertragen. Es lohnt sich, zu erwarten, dass Jesus Verbindungen, Beziehungen durch heilt und wieder zusammenbringt und überwindet. Und es bleibt trotzdem der Moment, wo du immer noch am Tragen bist. Wo du immer noch sagen musst, okay, es passt immer noch nicht, so wie ich es gerne hätte. Aber ich lasse die Hoffnung nicht fallen.